Herzlich willkommen zur heutigen Lauschvisite, dem Podcast des Klinikums Osnabrück. In unserer 14-tägigen Ausgabe nehmen wir euch mit in die Welt eines modern ausgestatteten Krankenhauses. Mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen sowie Tipps und Tricks von Experten und Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege. Klinikum Osnabrück. Maximalversorgung und Top-Arbeitgeber in der Region. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, ich bin Jasmin Fromm und dies hier ist die Lauschvisite. Hier in diesem Podcast spreche ich mit Expertinnen und Experten des Klinikums Osnabrück über ihre Arbeit. Und bei dem Gespräch, da lernen wir dann Neues über die jeweiligen Bereiche des Klinikums. Und natürlich auch über die Gäste persönlich. Für diese Folge habe ich mit Dr. Fritz Brickwerde zusammengesessen. Er ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates des Klinikums Osnabrück. Das Gespräch mit ihm, das bekommt ihr jetzt zu hören.
Einen wunderschönen guten Tag, Herr Dr. Brickwerde. Ich freue mich, dass Sie hier im Aufnahmestudio sind.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Herr Dr. Brickwerde, ich habe Sie schon ein paar Mal auf irgendwelchen Veranstaltungen vom Klinikum gesehen. Da wurden Sie dann immer als Vorsitzender des Aufsichtsrates vorgestellt. Aber so ganz genau erklärt, was es ist, wurde da nicht und war mir immer ehrlich gesagt dann auch nicht so ganz klar. Deshalb habe ich das Ganze mal in einem Wörterbuch nachgeschaut. Und da steht dann drin, es ist ein Gremium, das die Geschäftsführung eines Unternehmens überwacht. Passt das einmal und was ist es ganz genau jetzt im Klinikum Osnabrück?
Das ist richtig. Der Aufsichtsrat ist ein Überwachungsorgan, aber er ist natürlich viel mehr. Er ist vor allen Dingen das Organ, das die Geschäftsführer und die Chefärzte beruft, das den Wirtschaftsplan für ein Jahr und die mittelfristige Finanzplanung verabschiedet und eben die großen strategischen Linien beschließt, in deren Rahmen dann eben die Mitarbeiter das umsetzen.
Und Sie sind der Vorsitzende des Ganzen. Sie sind jetzt im November erneut in den Aufsichtsrat als Vorsitzender gewählt worden. Das Wort erneut habe ich gerade schon gesagt. Das heißt, Sie machen das auch schon ein bisschen länger. Wie lange sind Sie schon?
Ich bin jetzt 15 Jahre im Aufsichtsrat des Klinikum. 5 Jahre als normales Mitglied, dann 5 als Stellvertretender und 5 Jahre als Vorsitzender und gehe jetzt in die Periode, also 15 bis 20.
Also immer 5 Jahre wird man da gewählt.
Ja, man wird auf 5 Jahre gewählt. Das hängt mit den Kommunalwahlen zusammen, weil wir ein kommunales Krankenhaus sind. Und nach jeder Kommunalwahl werden alle Gremien, Ausschüsse, aber auch Aufsichtsräte der kommunalen Unternehmen neu besetzt.
Und ich habe gelesen, dass es wohl auch eine einstimmige Wahl gewesen sein soll.
Ich war gar nicht dabei, aber ich habe das auch gehört. Also man muss sagen, in einem Aufsichtsrat des Klinikums, das gilt aber auch für andere kommunale Unternehmen, gibt es keinen Parteienstreit. Ja, das ist ein Gremium, in dem man kollegial, fachlich zusammenarbeitet und mich verbindet zum Beispiel mit Michael Hagedorn von den Grünen, der vor mir Vorsitzender war, eine sehr gute Zusammenarbeit, weil wir alle im Interesse des Klinikums unterwegs sind.
Und ich habe mir einmal zur Vorbereitung hier beim Podcast einmal Ihren Lebenslauf angeschaut und habe gesehen, Sie haben Geschichte, Politikwissenschaften und Publizistik studiert. Ist ja jetzt nicht unbedingt irgendwas Medizinisches. Wie kamen Sie dann zum Klinikum?
Ja, also vor 15 Jahren war es so, dass das Klinikum in einer ziemlichen Schieflage war. Also ökonomisch gesehen, nicht medizinisch. Also Ärzte, Schwestern, Pfleger, die haben immer ihr Bestes gegeben und jede Patientin, jeder Patient ist im Klinikum gut aufgehoben. Trotzdem hatte das Klinikum wirtschaftliche Schwierigkeiten, wie viele andere Krankenhäuser auch. Und ich habe damals eben sehr stark Finanzpolitik gemacht und meine Fraktion war der Meinung, ich sollte in den Aufsichtsrat des Klinikums gehen, was ich ursprünglich gar nicht vorhatte. Eben nicht, um mich damit Medizin zu beschäftigen, sondern die wirtschaftliche Lage des Krankenhauses zu verbessern, zu stabilisieren und sie so nachhaltig aufzustellen, dass das Krankenhaus eine gute Zukunft in kommunaler Trägerschaft hat.
Was haben Sie denn davor gemacht, dass Sie so finanziell so begabt waren, dass Sie Kollegen das zugetraut haben?
Naja, ich habe ja insgesamt 23 Jahre lang die Deutsche Bundesstiftung Umwelt geleitet, mit einem Vermögen von über 2 Milliarden Euro, das angelegt werden musste, das jedes Jahr dann viele Millionen an Fördergeldern bewilligt hat, wo es eben auch um Einnahmen, Ausgaben, Controlling und so weiter ging. Von daher habe ich schon, sagen wir mal, eine gewisse Finanzkompetenz mitgebracht.
Und Sie haben gerade auch schon einmal angesprochen gehabt, dass der Herr Hagedorn Ihr Vorgänger gewesen ist. Und auch eine gewisse Frau Katharina Pötter ist
im Aufsichtsrat gewesen und jetzt natürlich in ihrer neuen Funktion als Oberbürgermeisterin wieder. Das ist eine gute Tradition, dass die Oberbürgermeister dem Aufsichtsrat des Klinikum immer angehören. Denn wenn es mal hart auf hart geht, dann steht die Stadt natürlich zu diesem Krankenhaus. Und in der Sanierungsphase, die wir durchgemacht haben, da hat die Stadt Osnabrück eben auch finanziell dem Krankenhaus geholfen. Allerdings haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber auch Beiträge finanzieller Art geleistet. Und wir haben eben durch strukturelle Verbesserungen zu mehr Einnahmen und weniger Ausgaben beigetragen.
Aber Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister haben doch eigentlich auch schon so sonst viel zu tun, dann noch zusätzlich beim Klinikum da zu arbeiten.
Deswegen ist Frau Pötter und ihre Vorgänger auch nicht Vorsitzende des Aufsichtsrates. Aber es ist einfach wichtig, dass die Oberbürgermeisterin und natürlich auch die Finanzverwaltung der Stadt hinter dem Klinikum steht, um mitzuwirken und auch mitzuhelfen. Denn wir stehen natürlich vor großen Investitionen und Verbesserungen im Interesse der Patienten. Und deswegen bin ich sehr froh, dass Katharina Pötter sich auch für das Klinikum engagiert.
Aber wer ist denn alles sonst so noch im Aufsichtsrat? Also Frau Pötter haben wir gerade angesprochen, dann Sie einmal, Herr Hagedorn. Wer ist da alles sonst so drin und was muss man für Voraussetzungen mitbringen?
Also es gibt ja einmal die Vertreter des Gesellschafters, also die Vertreter der Stadt Osnabrück, aus Verwaltung und Stadtrat. Und dann gibt es die Vertreter der Belegschaft. Das heißt, wir haben also eben auch den Betriebsratsvorsitzenden und weitere Vertreterinnen und Vertreter der Kollegen, die das Krankenhaus ja menschlich tragen und beruflich, professionell, auch mit dem Aufsichtsrat. Und das ist eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, weil, wie ich schon sagte, wir alle nur ein Interesse haben, nämlich das Krankenhaus so gut aufzustellen, dass jede und jeder aus der Region Osnabrück guten Gewissens sagen kann, ich gehe ins Klinikum und werde dort bestens medizinisch und pflegerisch betreut.
Und Sie machen das Ganze aus Pflichtbewusstsein, weil Sie wissen, wie wichtig das Klinikum ist und nicht, um einfach sich schmücken zu können damit und zu sagen, hey, ich bin hier Vorsitzender des Aufsichtsrates.
Also ich kann Ihnen sagen, das ist eine sehr harte Arbeit. Es hat auch in diesen 15 Jahren, wo ich dabei bin, massive Konflikte gegeben zwischen Aufsichtsrat und Geschäftsführern. Es hat auch Vorfälle gegeben, die nicht so schön waren. Jetzt haben wir Gott sei Dank seit einigen Jahren zwei Geschäftsführer, die erstens sich mit ihren betriebswirtschaftlichen und technischen Kompetenzen hervorragend einbringen, aber die eben nicht in erster Linie sich als Person sehen, sondern das Krankenhaus als zentrale Aufgabe und die untereinander gut auskommen, die an einem Strick ziehen. Und es macht wirklich eine Freude, als Aufsichtsratsvorsitzender mit diesen beiden Geschäftsführern zusammenzuarbeiten.
Und was für Entscheidungen kann der Aufsichtsrat dann treffen oder welche Entscheidungen darf der Aufsichtsrat treffen?
Nun, er beruft oder abberuft Geschäftsführer. Das ist natürlich eine sehr wichtige Funktion. Er beruft aber auch alle Chefärzte. Er beschließt über die Finanzen, also mit was für einem Wirtschaftsplan gehen wir ins nächste Jahr. Und er legt die Strategie gemeinsam mit den Geschäftsführern und den anderen leitenden Mitarbeitern für die nächsten Jahre fest. Wir haben ja jetzt einen Masterplan 3.0 für die nächsten 10 Jahre und den setzen wir jetzt Schritt für Schritt um.
Und worauf achten Sie dann ganz genau, wenn Sie neue Ärzte oder neue Fachärzte, neue Chefärzte ans Klinikum holen?
der Aufsichtsrat hat nur die Kompetenz für die Chefärzte.
Okay.
Das heißt, alle Oberärzte und sonstige Ärzte und so weiter, werden dann durch die Geschäftsführer berufen. Aber wir haben zum Beispiel als Aufsichtsrat die Entscheidung getroffen, ein neuromedizinisches Zentrum auf universitärem Niveau zu schaffen und das auch in Kooperation mit der Universitätsklinik Münster. Das war so eine strategische Entscheidung, uns im Bereich der Neuromedizin weiter zu verstärken. Und da bin ich natürlich ganz persönlich auch daran beteiligt gewesen, dann diese neuen Chefärzte mit auszuwählen. Professor Stöckbauer ist ja schon lange in diesem Thema bei uns. Und wir haben da uns dann verstärkt mit Professor Jivas, Professor Warnecke, Professor Kellinghaus und schließlich auch noch mit Professor Stummer, die alle aus Münster kommen, beziehungsweise teilweise in Münster an der Uniklinik und bei uns am Klinikum arbeiten. Und das sind also internationale Experten, zum Beispiel für Schlaganfall, für Parkinson, für Epilepsie und so weiter. Und das ist eine große Freude, wenn man dann die nach einer Sanierungsphase, die hinter uns liegt, ganz überwiegend jetzt auch wieder die Mittel hat, Schwerpunkte zu bilden, sich zu profilieren und die besten Mediziner nach Osnabrück zu holen und zum Beispiel eben auch diese Kooperation mit der Uniklinik Münster zu realisieren.
Das heißt, die Idee, dieses neuromedizinische Zentrum am Klinikum zu eröffnen, kam tatsächlich von Ihnen oder vom Aufsichtsrat?
Nein, das geht natürlich immer von den Profis aus. Ja? Also Professor Stöckbauer, der bisher ja Chefarzt der Neurologie war, ist jetzt unser strategischer Berater, also der medizinstrategische Kopf. Neben den Geschäftsführern und dem Aufsichtsrat. Von ihm stammen diese Vorschläge, die haben wir aber in ganz vielen Gesprächen diskutiert, gemeinsam dann weiterentwickelt und schließlich auch in den Gremien des Aufsichtsrates und dem Aufsichtsrat selber durchgesetzt und dann auch die Personen, die dazu passen, berufen. Und das ist immer ein Zusammenspiel zwischen den Profis, also zum Beispiel leitenden Chefärzten und den Geschäftsführern und denen, die das ehrenamtlich im Aufsichtsrat machen oder auch hauptamtlich wie die Vertreter der Stadtverwaltung, also Oberbürgermeister, Finanzdezernent und so weiter.
Das heißt, es machen auch einige ehrenamtlich?
Ja, alle Aufsichtsratsmitglieder arbeiten ehrenamtlich. Das ist bei allen kommunalen Gesellschaften so. Es gilt ja aber auch für die Ausschüsse des Rates und auch für die Tätigkeit im Stadtrat selber. Also wir bekommen ja nur ganz geringe Aufwandsentschädigungen, ebenso für Fahrtkosten und so etwas. Und man muss in der Kommunalpolitik begeistert sein und Freude haben und man muss ein überzeugter Osnabrücker sein, um für seine Stadt sich einzusetzen. Und dann ist, wenn man die Entwicklung sieht, wie zum Beispiel das Klinikum genommen hat in den letzten 15 Jahren, eben eine sehr positive, dann ist das auch etwas, was einen mit großer Zufriedenheit erfüllt. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt wissenschaftliche Studien, nach denen ehrenamtlich Engagierte länger leben als andere. Und das ist dann ja auch eine schöne Belohnung.
Das stimmt. Und sind Sie auch beteiligt an den ganzen Corona-Maßnahmen im Klinikum beziehungsweise an der Bewältigung der Corona-Pandemie im Klinikum selbst?
Nein, das ist Sache natürlich der hauptamtlich tätigen Fachleute. Professor Lütje ist da der führende Kopf für dieses Thema Corona, aber natürlich auch andere. Wir haben nie vor der schrecklichen Alternative gestanden, Patienten auswählen zu müssen. Jeder, der wirklich die Intensivstation oder ein Atemgerät brauchte, hat das auch bekommen. Es sind natürlich Operationen, die jetzt nicht zwingend sofort erforderlich waren, auch zurückgestellt worden. Aber jeder schwere Herzinfarkt, jeder schwere Schlaganfall, jeder schwere Corona-Fall ist auf der Intensivstation intensivmedizinisch und pflegerisch betreut worden unter sehr, sehr großem personellen Aufwand, sehr viel Stress. Man muss diesen Menschen, die dort tätig sind, allerhöchsten Respekt gegenüber zum Ausdruck bringen, weil wir sind noch relativ gut durch diese Corona-Krise gekommen. Wir haben ja auch anderen helfen können. Wir hatten Holländer, Corona-Patienten auf der Intensivstation. Wir haben jetzt gerade drei Sachsen gehabt und wir haben dann von 10 Corona-Intensivpatienten, also 3 aus Sachsen gehabt, aber auch nur 3 aus der Stadt und im Landkreis Osnabrück, um mal die Relation aufzuzeigen. Wir verlieren aber mit jedem Corona-Patienten Geld, weil wir lukrativere Fälle nicht jetzt sofort behandeln können, sondern das verschieben müssen.
Lukrativere Fälle heißt dann Operationen, die man dann theoretisch hätte durchführen können?
Also ich sag mal, eine Hüftoperation, die kann man natürlich im November oder im Dezember, vielleicht auch noch im Januar machen. Da geht es nicht um Leben und Tod, da geht es nur um Lebensqualität. Während bei Corona es ja in vielen Fällen wirklich um Leben und Tod geht. Und zwar nicht nur bei Älteren, auch bei Jüngeren. Diese ganze Corona-Bewältigung kostet das Klinikum Millionen, die uns an anderer Stelle fehlen, weil wir nicht die Entschädigung bekommen, die wir eigentlich brauchten. Aber das geht allen Corona-Krankenhäusern so, also nicht nur uns.
Und diese Belastung geht halt eben auch auf das ganze Pflegepersonal, das dann darunter leidet.
Ja, absolut.
Dass es nicht genug Pflegepersonal gibt, beziehungsweise dass da das Pflegepersonal sich wünscht, da würden dann doch ein bisschen mehr Menschen arbeiten. Hat ja auch das Klinikum Osnabrück. Habe ich auch schon mit einer Kollegin von Ihnen einmal drüber gesprochen.
Also alle Krankenhäuser, gilt aber auch für andere Einrichtungen des Gesundheitswesens oder auch Altenheime und so weiter, haben ja Probleme, Personal in hinreichender Menge zu bekommen. Wir haben als Klinikum einen sehr großen Vorteil. Das ist unsere eigene Akademie, die seit einiger Zeit auch direkt auf dem Finkenhügel neben dem Klinikum besteht. Und die meisten, die in der Pflege bei uns tätig sind, gewinnen wir aus denjenigen, die an der Akademie ausgebildet werden. Also wir haben 2021 200 neue Auszubildende in unserer Akademie am Finkenhügel begrüßen können. Das ist also nur ein Jahrgang einer 3-jährigen Ausbildung. Also man sieht, das ist eine große Einrichtung. Und wir haben dort eine tolle Mannschaft. Und das Gute ist eben, dass die Praxisanteile direkt daneben im Klinikum dann getätigt werden können. Früher hatten wir ja andere Standorte für die Akademie, weit entfernt vom Haus. Und Gott sei Dank haben wir auch das war eine wichtige strategische Entscheidung des Aufsichtsrates, zu sagen, wir bauen die Akademie direkt neben das Krankenhaus. Und wir haben damit eben viele Möglichkeiten der Nachwuchsrekrutierung, die andere Häuser nicht haben. Auf der anderen Seite müssen wir darüber hinaus auch weitere anwerben. Und wir müssen aber auch was dafür tun, dass wir diejenigen, die schon bei uns sind, nicht verlieren und sorgsam mit ihnen umgehen. Denn es kann auch zum Beispiel bei Corona der Engpass nicht in der Zahl der Atemgeräte liegen, sondern in der Zahl der besonders hierfür ausgebildeten Intensivpflegerinnen und Pfleger. Und insoweit ist ein Krankenhaus nur zukunftsfähig, wenn es alles für Ausbildung und Fortbildung tut.
Ja, denn die Patientinnen und Patienten können sich nicht selbst die Atemgeräte anlegen. Das muss jemand machen, der darin geschult ist und eine Ahnung hat.
So ist das.
Und Sie vom Aufsichtsrat helfen dann auch bei der Akademie?
Ja, die Akademie ist ja eine Tochter des Klinikums. Das heißt, wir sind auch für die Akademie zuständig, wie auch für andere Töchter. Insoweit ist das für mich, als wir die Akademie eingeweiht haben, einer der schönsten Tage in meiner Zeit als Aufsichtsratsvorsitzender gewesen, bei dieser Einweihung zu sprechen und auch den besonderen Stellenwert der Pflegeberufe und der Ausbildung hervorzuheben und auch unseren Respekt diesen Angehörigen der Pflegeberufe entgegenzubringen.
Wann wurde die Akademie eingeweiht?
Ja, das ist jetzt 2-3 Jahre her. Also ist noch nicht so lange her. Kann mich noch gut erinnern, diesen besonders schönen Augenblick. Es ist auch ein tolles Gebäude geworden. Sehr jugendlich, sehr freundlich, sehr hell, sehr kommunikativ. Natürlich auch sehr digital. Also das ist schon eine tolle Sache, dass wir die Akademie direkt jetzt am Klinikum haben. Und wir haben dort sehr, sehr gutes Lehrpersonal unter Leitung von Frau Moldenhauer. Ist ein super Team da, das die jungen Leute ausbildet.
Und auch für die Zukunft hat das Klinikum ja einiges geplant. Da hatte ich auch schon mal in der Folge mit Herrn Blok und Herr Köster schon einmal drüber gesprochen. Das Green Hospital ist ja auch eine Planung für die Zukunft. Arbeiten Sie da auch mit?
Ja, das ist alles im Aufsichtsrat beschlossen. Noch gar nicht so lange her. Wir sitzen dort, sag mal, in der Diskussion über dieses Thema schon sicher über ein Jahr. Aber jetzt haben wir Nägel mit Köpfen gemacht. Das heißt, alle Beschlüsse für den Masterplan 3.0, Weiterentwicklung des Klinikums und speziell für das Thema Green Hospital sind gefallen. Die Ampel steht auf grün. Und das bedeutet, dass wir an das Thema zukunftsfähiges Krankenhaus natürlich herangehen unter dem Gesichtspunkt, wie können wir möglichst hohe Effizienz erreichen, betriebswirtschaftlich, technisch. Aber das andere ist, wie können wir auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und wir haben also zurzeit pro Jahr 2,3 Millionen Energiekosten. Das ist eine gewaltige Summe. Und wir wollen diese Summe deutlich und drastisch reduzieren, aber gleichzeitig durch bessere Energieeffizienz, Gebäudeeffizienz und Einsatz von regenerativen Energien eben auch einen deutlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Also unser Ziel ist mehr als das, was zurzeit in der Politik diskutiert wird. Da geht es ja um Klimaneutralität. Wir wollen ein Krankenhaus, das mehr Energie erzeugt, als es selber braucht. Und zwar mit erneuerbaren Energien und mit Energieeffizienz. Also wir haben zurzeit pro Jahr etwa 5.500 Tonnen CO2, die nur das Klinikum ausstößt. Wenn wir einfach so weitermachen würden wie bisher und würden weitere Gebäude errichten und wir brauchen mehr Betten und neue Operationssäle und so weiter und so weiter, dann würden wir in 10 Jahren nicht bei 5.000, sondern bei 10.000 Tonnen CO2 stehen.
Das heißt, es wird mehr.
Es würde.
Würde mehr,
wenn wir einfach nur so weitermachen. Und wir wollen zum Beispiel alle Dächer des Klinikums mit Photovoltaikanlagen ausstatten und auch andere Maßnahmen ergreifen. Und das Ziel ist also, dass wir nach Abschluss dieser ganzen Maßnahmen nicht 10.000 Tonnen CO2 emittieren, sondern 12.000 Tonnen einsparen. Das heißt, das Ziel ist, dass wir mehr als Klimaneutralität erreichen, sondern wir wollen sogar noch einen Beitrag leisten, dass wir deutlich weniger CO2 ausstoßen als heute und noch zur Klimaneutralität der ganzen Stadt einen Beitrag leisten, indem wir also mehr erneuerbare Energie erzeugen, als wir überhaupt selber brauchen.
Das heißt, das Klinikum in 10 Jahren, wie Sie sich das vorstellen, ist ein energieerzeugendes Klinikum, das dann auch der Stadt helfen kann.
Genau. Und ich sag mal, wenn wir nur Klimaneutralität in 10 Jahren erreichen würden, ist das ja auch schon eine sehr große Leistung. Das ist ein Riesenkraftakt. Aber wir hoffen, dass wir sozusagen gleichzeitig bessere Gebäude errichten können, mit besserer Energietechnik, höherer Energieeffizienz, mit erneuerbaren Energien, aber unterm Strich weniger Kosten für Energie haben als heute und eben so massiv weniger CO2 emittieren als heute.
Das sind wirklich sehr ambitionierte Ziele
und
auch sehr, sehr schöne Ziele, muss ich sagen.
Wir müssen natürlich sehen, die ersten Planungen, Konzepte, die stehen. Das muss natürlich jetzt alles weiter untersetzt werden mit entsprechenden Fachfirmen. Dafür hat die Geschäftsführung jetzt grünes Licht vom Aufsichtsrat bekommen. Und wir müssen natürlich auch sehen, wie wir das finanzieren. Und ich erhoffe mir von diesem Modellprojekt Green Hospital, dass wir eben nicht nur Mittel vom Land bekommen für Investitionen, wie man das eben sonst auch bekommt, für neue Operationssäle oder so etwas, sondern dass wir auch vom Bund zusätzliche Mittel bekommen. CO2 soll ja einen ehrlicheren Preis sozusagen bekommen, aber die Einnahmen aus dieser CO2-Bepreisung, die sollen ja entweder an die Verbraucher zurückgegeben werden oder aber eben auch ausgegeben werden für Modellprojekte, um CO2 massiv einzusparen. Und da erhoffen wir uns natürlich auch, dass es der Bund in den nächsten Jahren uns hierbei auch unter die Arme greift. Denn es gibt, sagen wir mal, rentable Investitionen, wie zum Beispiel die Photovoltaikanlagen, die amortisieren sich, also deren Laufzeit ist mindestens 10 Jahre, und amortisieren sich je nach Dach- und Himmelsrichtung, also der Sonneneinstrahlung, in 7 bis 10 Jahren. Das sind also rentable Investitionen, aber es gibt natürlich auch Investitionen, wo wir dann Zuschüsse brauchen.
Haben Sie dann in Ihrer Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrates auch schon mal eine Überraschung erlebt?
Eigentlich ständig, überwiegend positive.
Das ist schön.
Aber es gibt natürlich auch Überraschungen, die sehr kritisch zu sehen sind. Also wenn ich jetzt allein mal sehe, wie wir über die Jahre uns strukturell besser aufgestellt haben und dann auch wieder Erträge erwirtschaftet haben, die wir natürlich nicht in die Stadt abführen, sondern wieder in das Klinikum stecken. Und dann durch Corona, das ja wie ein Tornado sozusagen außer Kraft gesetzt worden ist. Das heißt, dass wir jetzt wieder finanziell schwierige Zeiten haben. Nicht ganz so schlimm wie vor 15 oder 10 Jahren. Aber trotzdem muss man einfach sehen, dass diese Corona-bedingten finanziellen Verluste nur zu einem Teil ausgeglichen werden und wir damit finanziell wieder in einer Situation sind, dass wir nur hoffen können, dass die ganze Corona-Problematik ein Ende hat und wir wieder normal arbeiten können. Also das war eine sehr negative Überraschung, aber es gibt eben auch sehr viele positive Überraschungen. Das ist vor allen Dingen im personellen Bereich. Also ich hatte zum Beispiel einen jungen Syrer, der gerne im Klinikum arbeiten wollte. Der hat dann eine Ausbildung gemacht als operationstechnischer Assistent. Ich habe ihm da ein bisschen helfen können. Und der hat also als Jahrgangsbester dann sein Examen gemacht und ist heute eine gute Stütze bei Operationen. Das sind denn so schöne Überraschungen und glückliche Momente, die man dann eben auch hat.
Sie konnten ihm dann helfen im fachlichen Bereich? Oder?
Nein, ich konnte ihm helfen, dass er diese Ausbildung als operationstechnischer Assistent am Klinikum bekam. Es ist ja häufig bei Ausländern, die zu uns kommen, sie kennen die Wege nicht, sie kennen die Ausbildung nicht, sie kennen überhaupt niemanden. Und wenn jeder Deutsche 1, 2 oder 3 mitnimmt, von den Deutschen, die das können, die Möglichkeiten haben, die Netzwerke haben, dann haben wir auch für unser Land einen großen Vorteil, wenn also Flüchtlinge eine gute Ausbildung machen und dann hier einen Beitrag leisten zur Wertschöpfung in Deutschland und eben auch Menschen helfen, möglichst schnell wieder gesund zu werden.
Das stimmt. Und wie sah das aus damals als etwas jüngerer Mensch, als Kind? Was wollten Sie da machen? Wollten Sie da auch schon irgendwie so in den Aufsichtsrat von einem Klinikum gehen? Beziehungsweise, ich glaube, Sie haben am Anfang auch schon mal gesagt, dass es Zufall war, dass Sie dann gefragt wurden. Weil
ja, ob es Zufälle gibt, weiß ich nicht. Es fügt sich ja auch vieles. Also als Kind wollte ich Förster werden. Insoweit ist meine Tätigkeit dann später als Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt schon eher mit diesen Ursprungsgrußwünschen in Übereinstimmung zu bringen. Nein, das Klinikum kannte ich eigentlich nur als Patient, wobei ich noch in dem alten Krankenhaus, also mitten in der Stadt, wo heute die Stadtverwaltung ist, mein Blinddarm rausbekommen habe. Und ich kann nur sagen, diese Entscheidung, das Krankenhaus aus dem Stadtzentrum auf den Finkenhügel zu verlagern, das war die beste Entscheidung, die der Rat der Stadt vor Jahrzehnten getroffen hat, weil wir haben jetzt alle Möglichkeiten eines behutsamen, aber eben doch Wachstums. Wir haben zum Beispiel ein Ärztehaus andocken können ans Klinikum. Wir haben eine augenmedizinische Einrichtung auf unserem Gelände mit einem Partner schaffen können. Wir haben die Einrichtung für berufsbedingte Hauterkrankungen der Berufsgenossenschaft auf unserem Gelände. Wir haben die Akademie und so weiter und so weiter. Also die Entwicklung wird weitergehen. Wir werden alle Möglichkeiten haben, an diesem Standort das zu bauen und an Technik und Menschen einzusetzen, was für die Patientinnen und Patienten notwendig ist, auch in 10 Jahren.
Und wenn Sie einen Wunsch für die Patientinnen oder Patienten oder eben auch für das Klinikum frei hätten, was wäre das?
Ja, es gibt ein Problem bei allen Kliniken. Das besteht darin, dass eigentlich das Land zuständig ist für die Finanzierung der Investitionen an den Krankenhäusern. Das Land sieht sich dazu aber nicht in der Lage. Und deswegen müssen die Kliniken immer Eigenanteile bei allen Investitionen aufbringen. Das heißt also aus dem Medizinbetrieb erwirtschaften. Ein Denken in Wirtschaftlichkeit ist okay, aber man muss immer sehen, wir produzieren keine Schuhe oder sonst irgendetwas, sondern es geht bei uns im Klinikum um Menschen, die krank sind, um Menschen, die operiert werden müssen, um Menschen, die teilweise auch todkrank sind und gerettet werden müssen, was nicht bei allen gelingt. Deswegen, sagen wir mal, ein wirtschaftliches Denken ist okay, aber es muss seine Grenzen finden im Patientenwohl. Und letzten Endes müssen die Ärztinnen und Ärzte entscheiden, was für einen Patienten gut ist und nicht die Frage, können wir uns so einen Fall noch leisten oder nicht leisten. Und da ist eine Grundproblematik. Als kommunales Krankenhaus sind wir natürlich überhaupt nicht gewinnorientiert, aber wir müssen Gewinne machen, um eben unsere Eigenanteile bei der Investition aufzubringen. Und das ist ein ständiger Konflikt und ein Problem, das wir haben. Bisher haben wir es, glaube ich, ganz gut lösen können. Aber wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass der Etat des Landes Niedersachsen, aus dem die Investitionen für Krankenhäuser bezuschusst werden, deutlich erhöht wird. Das wäre mein größter Wunsch, damit man wirklich immer nur und zu jeder Zeit medizinisch begründet handelt und nicht unter solchen finanziellen Sachzwängen stehen muss.
Das ist ein wirklich sehr, sehr schöner Wunsch, Herr Dr. Brickwedde. Vielen lieben Dank, dass Sie hier gewesen sind und mir über Ihren Fachbereich so viel erzählt haben.
Lauschvisite ist eine Koproduktion vom Klinikum Osnabrück, der Werbeagenturteam von Media und Radio Osnabrück. Jeden Dienstag gibt es neue Episoden auf www.lauschvisite-os.de, allen Podcast-Kanälen und um 11.40 Uhr und 16.20 Uhr auf Radio Osnabrück. Wir lieben unsere Region.